Framing, der Filmpodcast von kritik.de.
Framing Berlinale Tag 3, unser Podcast von kritik.de vom Filmfestival Berlin. Ich bin Tilke Dritzke und es kommen hier immer neue Leute in unserem Podcast mit rein. Nicht neu, aber trotzdem willkommen zu heißen ist natürlich Frederik Jäger. Hallo Frederik.
Ja, ich biete die Nachrichten von gestern. Hier ist Frederik, hi.
Dann, angekommen in Berlin, unsere Freundin und Kollegin aus München, Dunja Vialas. Hallo Dunja.
Hallo Till.
Und ganz neu dabei beim Framing-Podcast zum ersten Mal, Luca Schepers. Hallo Luca.
Hallo.
So, wir reden jetzt als erstes über den neuen Film von Olivier Assayas. Und Dunja hat sich angeboten, einführend etwas zu diesem Film zu sagen. Dunja.
Der Film heißt Hors du Temps, Suspended Time, und ist Olivier Assayas persönlichster Film bis jetzt. Er beginnt dokumentarisch und spricht selbst aus dem Off relativ eklektische Betrachtungen über die Natur. Das Ganze spielt im Département Yvelines, also zwischen wirklich so schönen Apfelbäumen, schönen Bürgerhäusern, also quasi der Landsitz des Bürgertums, des Pariser Bürgertums, quasi nicht so weit weg von Paris. Und wir tauchen dann relativ abrupt in eine quasi Spielfilmhandlung ein, wo der alter Ego von Olivier Assayas, gespielt von Vincent Marcaigne, als Filmregisseur versucht, im ersten Lockdown April 2020 zu überleben. Und wer Vincent Marcaigne als Schauspieler kennt, der weiß, dass das da dann ziemlich lustig wird und mit allerhand Situationskomik zugeht. Er hat noch seinen Bruder dabei und beide Brüder haben ihre relativ frischen Freundinnen dabei. Und man denkt am Anfang, ja klar, alles ist hier auf Komödie getrimmt und am Ende gibt es womöglich auch noch einen Partnertausch, gibt es aber nicht. Also Olivier Assayas geht dann, Gott sei Dank, andere Wege. Genau.
Da habe ich irgendwas verpasst. Wann hat sich ein Partnertausch angeboten?
Echt? Ja, das hast du wohl verpasst, Frederik.
Hatte ich jetzt auch nicht mitbekommen, dass da irgendwie, oder zumindest nicht dran gedacht. Aber ich,
ja, vielleicht kann ich dazu sagen, also die Situation, die Olivier Assayas auf dieser fiktionalen Ebene schafft, ist absolut komödiantisch angelegt. Also wir haben diese berühmten Gegensatzpaare und eben diese Freundinnen sind quasi auch diesen Brüdern so zugeordnet, physiognomisch, dass man sich denkt, also erstens physiognomisch und dann zweitens vom Verstehen her, also jeder versteht sich quasi über Kreuz mit dem jeweils anderen besser und es gibt da jeweils die intimeren Situationen. Deswegen ist eben quasi alles auf Komödie gebürstet und er macht es dann, aber doch geht da doch einen anderen Weg dann.
Ja, welchen Weg geht er denn, Frederik?
Ja, also Kontrast ist gar nicht so groß. Also Neurosen haben alle. Der Protagonist eben, der nicht Olivier heißt, aber ist, der Nachname Assayas fällt häufiger, hat Neurosen, das ist klar. Er ist Hypermaniak, sagen sie im Französischen. Also er ist ein Hardcore-Maßnahmen-Verfechter. Aber nicht nur Maßnahmen, sondern er ist schon...
Also gegen Corona-Maßnahmen, meinst du jetzt?
Danke. Die Geste Barrière, also die ganzen Vorsichtsmaßnahmen und so weiter, berücksichtigt er bis ins Letzte, aber auch darüber hinaus. Es geht unter anderem darum, dass er bei Amazon ganz viel bestellt. Das ist eine der ersten Szenen oder die erste Spielfilmhandlungsszene, dass er bei Amazon bestellt, von seinem Bruder gerügt wird dafür, dass er das macht und den Karton ganz schnell nach draußen wirft, aus Angst vor Schmiereninfektionen oder sonstigen Infektionsmöglichkeiten. Und so geht es weiter. Also diese Neurosen bei ihm, diese Hysterie bei ihm ist sehr ausgeprägt. Aber es trifft gar nicht so sehr auf Widerspruch bei den anderen, sondern alle versuchen ihn eher dabei zu unterstützen und belächeln das halt ein bisschen. Aber große Konflikte gibt es tatsächlich nicht.
Wie hat das denn für dich funktioniert, Luca, dieser Film?
Ich fand es eigentlich sehr spannend, gerade in dieser Hinsicht, dass es ja sehr stark um eine Familiengeschichte geht, die sehr stark auch an, also weil das Haus, in dem sie leben, ist das Haus ihrer Eltern und ja, man merkt immer mehr, dass in der Familie irgendwas ich hatte so das Gefühl, es ist so ein bisschen was verschoben. Es gibt so gewisse Konflikte zwischen den beiden Geschwistern, die aber auch, würde ich mal sagen, über Brüderkonflikte vielleicht nicht so ganz hinausgehen. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, dass dieser Film so in so einem Corona-Lockdown spielt. Aber wenn man das nicht unbedingt wüsste, könnte man vielleicht auch sagen, es ist einfach ein klassischer französischer Sommerfilm in einer gewissen Hinsicht, der einfach aus zwei Männern besteht, die sich sehr gerne selbst reden hören und irgendwie ihre Neurosen ausleben und Partnerinnen, die vielleicht etwas klüger sind irgendwie als sie. Und gleichzeitig finde ich, ist der Film doch komplizierter irgendwie als das, weil es gleichzeitig, glaube ich, auch um so eine Form von Loslassen geht und so ein Versuch des Loslassen von der eigenen Vergangenheit und von den eigenen Gefühlen, was man aber nicht so richtig hinbekommt. Also ich fand, das ist schon sehr vielschichtiger Film eigentlich ist, der sich so irgendwie erblättert hat. Wobei ich das Gefühl hatte und auch nach dem, was ich jetzt gehört habe, dass ich einer der wenigen bin, der mit dem Film irgendwas anfangen konnte.
Einer der wenigen, aber nicht der einzige. Nicht in dieser Runde zumindest. Dunja, von dir weiß ich, du hast diesen Film ja sehr gemocht. Was fügt er denn der französischen Sommerkomödie hinzu? Oder macht so völlig andere Sachen?
Also diese unfassbar unerwartete Situationskomik fand ich. Also was sich in ganz miniaturhaften Details der Gesten der Schauspieler manifestiert. Also ich will das jetzt gar nicht so aufzählen, aber zum Beispiel wie ein Rollkoffer betätigt wird, hat mich wirklich absolut zum Lachen gebracht. Und abgesehen davon ist der Film natürlich voller Standardsituationen von diesem ersten Lockdown, der unheimlich leicht erzählt wird. Also man spielt so ein Corona-Bingo mit. Das Ganze ist dann relativ banal, ehrlich gesagt auch. Ja? Es geht um Kartons, eben, die nach außen gebracht werden. Es geht um Kochen, es geht um Crepe-Zubereitung, es geht darum, wie sich diese Situation beginnt, quasi so ein bisschen zu verschieben, dass die sich die ganze Zeit anfangen zu sticheln. Eine muss dann abreisen und dann kommt es tatsächlich zu diesem Eklat zwischen den Brüdern. Also das sind so alles so Situationen, die sind so wahnsinnig nah und bekannt. Und dabei hat der Film eine unfassbare Leichtigkeit. Also ich habe diese Dialoge wirklich geliebt, weil die eben so in einer absoluten Banalität sich quasi aufhalten. Und dann aber, und das ist vielleicht der Kritikpunkt, also zumindest, das wird Till vielleicht uns gleich sagen, natürlich wird dann referenziert er sich immer auf dieses Elternhaus, was ja das Haus der Familie Assayas anscheinend ist. Also wird dieses ganze Bildungsbürgertümliche quasi ausgekostet und benannt und Bücher werden in die Hand genommen und gefeiert. Und natürlich kann einem das vielleicht ein bisschen auf den Keks gehen, aber es wird auch immer mehr mitreflektiert. Also diese privilegierte Situation des Pariser Bürgertums, was sich eben auf so ein Landsitz zurückziehen kann, wird tatsächlich immer mit besprochen. Und das fand ich auch nochmal wirklich total super. Also es wird ja auch noch ein bisschen, minimal hinterfragt. Ja klar, er muss ja nicht seine eigene Herkunft verleugnen. Es ist natürlich eine Feier seiner Herkunft und vielleicht auch ein bisschen so eine museale Ausstellung.
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, mein Unbehagen oder meine Enttäuschung vielleicht auch in diesem Film, weil ich mag natürlich Olivier Assayas sehr gerne, habe mich auf den Film gefreut. Zum einen, glaube ich, war das einfach eine persönliche Seherfahrung, dass ich wirklich von der ersten Minute an so dachte, als dieses Haus schon vorgestellt wurde mit diesem klassischen irgendwie Nouvelle Vague Voice-Over, da ist irgendwie jemand, der geht jetzt schon davon aus, ich werde mich für seinen Film interessieren und versucht gar nicht wirklich, mich da irgendwie zu verführen, in irgendwas, in irgendeine Welt hineinzusetzen. Das kann aber auch manchmal an der eigenen Stimmung liegen, die man gerade so hat im Kino. Das will ich jetzt gar nicht dem Film vorwerfen. Aber ich finde dann gerade, was du von, also diese reflektive Ebene, fand ich dann doch irgendwie alles so ein bisschen platt. Du sagst selber, die Corona-Bingo ist irgendwie sehr banal. Das ist jetzt nichts irgendwie, zehrt jetzt so die Situation, holt jetzt nichts Besonderes raus, was man irgendwie nicht in jedem irgendwie, weiß ich nicht, Studi-Corona-Kurzfilm vielleicht irgendwie abarbeiten würde. Und ich habe mich dann schon gefragt, warum macht er jetzt 3 Jahre später diesen Film und war dann gerade von dieser selbstreflektiven Ebene oder selbstreflexiven Ebene doch so ein bisschen genervt, weil ich schon irgendwie dachte, ja, natürlich reflektiert er es mit. Es gibt natürlich dann auch so ein Männlichkeits-, irgendwie Selbstkritik. Aber es gibt mittlerweile so viele Filme, gerade in diesem französischen Kosmos, habe ich das Gefühl, wo es irgendwie darum geht, so eine halbseidene Männlichkeitskritik oder auch Kritik von der eigenen sozialen Situiertheit irgendwie immer so mitzumachen, aber so richtig ernst scheint es mir damit irgendwie oft nicht zu sein. Und gestern hat sich, glaube ich, also gestern habe ich diesen Film gesehen, hat sich genau diese Kritik, die ich auch in anderen Filmen hatte, mit so einer wirklichen Genervtheit gegenüber dem Humor. Also ich fand auch vieles, es kann schon sein, dass ich so gerade die Feinheiten, die du jetzt im Rollkoffer zum Beispiel, weiß ich gar nicht, habe ich vielleicht gar nicht gesehen, aber all das, was so in diesen Dialogen an wirklichem Humor da war, fand ich irgendwie erstaunlich platt.
Ja, ich glaube, die Herausforderung des Films ist wirklich dieses 3 Jahre später. Ne? Also 3 Jahre später wurde er gedreht, 3 Jahre nach April 2020, 4 Jahre später kommt er jetzt heraus. Das ist für einen Film ja eine ganz kurze Zeit, also für eine Entwicklungsfinanzierungszeit, aber für eine Reflexion dessen, was damals passiert ist. Und da ist ja in kurzer Zeit unheimlich viel in der Gesellschaft passiert und soziale Unterschiede zum Beispiel, die hier auch thematisiert werden in relativ didaktischen Dialogen, sind noch stärker hervorgetreten und es sind wahnsinnige gesellschaftliche Verwerfungen entstanden, die der Film komplett ausblendet. Der Film hat ein Interesse dafür, ein bisschen Selbstbewusstsein für die Privilegien zu haben, die auszustellen. Das geht überhaupt nicht weit. Das geht auch, was die Männlichkeit angeht, nicht weit. Es geht unter anderem dadurch, dass er eben Vincent McCann besetzt, das ist meines Erachtens eine Riesenfehlbesetzung, den man in diesen Rollen schon kennt, der immer den neurotischen Mann spielt, der hier quasi sich selbst parodiert und insofern ziemlich weit weg ist von dem, wie man Olivier Assayas sich vorstellen würde. Und dann ist er auch noch über 20 Jahre jünger als Olivier Assayas und seine Frau, die hat quasi keinen Altersunterschied mehr zu ihm. Also diese, was eigentlich ein super spannendes Thema wäre, dass dann ein Mitte 60-jähriger Mann eine 10-jährige Tochter im ersten Lockdown hat, dass er vielleicht auch tatsächlich mit seinem Alter schon in einer Risikogruppe wäre. Diese Sachen klammert er total aus, um quasi so ein Klischee-Abziehbild von dem neurotischen Regisseur reinzunehmen, was natürlich eine totale Fiktion ist und damit sich selbst komplett immunisiert. Das heißt, sich selbst stellt er nicht aus. Sich selbst stellt er nicht wirklich in Frage, außer er guckt gerne Sacha Guitry-Filme und ist halt ein Intellektueller und reich und ja, okay, er hat es nie schwer. Ups, sorry, aber jetzt vererbe ich mein Haus. Also es ist schon wahnsinnig wenig.
Ja, aber gerade, dass er sich durch Vincent, also wenn man also einen sich annimmt, ne, also ein alter Ego Assayas annimmt, wofür es ja auch etliche Hinweise gibt, gerade, dass er sich Vincent McKenney quasi vorgenommen hat, das war nicht genau das Gute. Also, dass er da eben dann die totale Distanz reinbringt zwischen seinem autobiografischen Ich und seinem Rollen-Ich sozusagen, seiner Kunstfigur, die er sich da kreiert und eben auch mit dem Vorzeichen, weil du, wie du sagst, McKenney ist bekannt für seine komödiantische Kunst. Man weiß schon, jetzt kommt die Komödie quasi. Also nichts ist ernst, nicht all is true, sondern eben all is untrue in dem Film. Und es wird auch, wie gesagt, ich habe es ja schon betont, diese Leichtigkeit in dem Film, das fand ich unfassbar erfrischend. Und ich hatte auch einen Eindruck, gut, der Film ist ein bisschen wehleidig tatsächlich, also auch gerade mit der Geschichte mit der Tochter, die dann noch so reinkommt, die in meinen Augen auch ein bisschen zu lang ist, das hätte es auch nicht gebraucht. Aber da kommt schon so eine kleine melancholische Note, schleicht sich natürlich in die Komödie ein, wie es ja auch zu jedem guten französischen Komödie auch irgendwie gehört. Ja, immer der melancholische Unterton ist ja nie immer nur heiter bei den Franzosen. Ja, aber insgesamt habe ich wirklich diese Leichtigkeit wirklich abgefeiert.
Ich würde vielleicht noch zu dieser Corona-Geschichte ergänzen, dass ich es schon spannend fand, dass ich so das Gefühl hatte, die Figur oder diese so sehr neurotische Figur, die so diese Corona-Geschichte irgendwie nutzt, um so seine eigenen Neurosen, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, irgendwie auszuleben, dass der Film eigentlich sagt, dass diese Person offensichtlich ja überhaupt keine echten Probleme hat, so, sondern das irgendwie so darauf auslagert und da sich so ganz, ganz stark reinkniet, auch irgendwie im Gespräch dann mit seiner eigenen Therapeutin per Handycall irgendwie im Wald und mit den Nachbarn und so weiter. Und das fand ich dann, wurde dann in dem Epilog, ohne es jetzt zu verraten, natürlich so ein bisschen ausbuchstabiert von seiner Ex-Frau, die halt genau das zu ihm sagt. Also du hast ja eigentlich gar keine echten Probleme irgendwie. Aber das fand ich zumindest als so Umgangsweise mit diesen sozialen Situationen, die wir alle kennen und die ich auch gut beobachtet fand, eigentlich ganz interessant so. Also das ist, genau, das ist so um diese Art von Privilegien Reflexion irgendwie ging und gleichzeitig, dass es eben auch nicht so, also dass es ein ambivalenter Film ist, auch in Bezug auf die Männlichkeit dieser Regisseurfigur. So. Also dass es so quasi keine eindeutig wehleidige Figur ist, allerdings auch eine Figur, die einem irgendwie auf die Nerven geht, aber gleichzeitig hat man auch irgendein andere Gefühle irgendwie dazu. Und das fand ich wie bei vielen Filmen von Assayas dann doch auch wieder einfach so sehr offen in dem, was man dann damit machen kann.
Alles klar. 2-2 geht das aus für Olivier Assayas bei Framing Berlinale heute. Mal sehen, wie es gleich ausgeht. Auf jeden Fall wird die Zahl der Leute, die überhaupt eine Stimme abgeben können, sich reduzieren, denn Dunja und ich haben den neuen Film von Andreas Dresen in Liebe, eure Hilde nicht gesehen. Dafür aber ihr beide, Luca und Frederik. Und ich glaube, Frederik fängt an. Was ist denn das für ein Film?
Also es ist ein Historienfilm, ganz klar. Davon gibt es nicht zu wenige auf dieser Berlinale. Es ist ein Film, der 1942 spielt, der eben Hilde als Protagonistin hat. Er beginnt mit ihrer Verhaftung, also in Nazi-Deutschland, als eine, die verdächtigt wird und schuldig ist von Verrat. Sie hat sich engagiert in einer Widerstandstruppe pro Sozialismus und der Film hat zwei Ebenen, eine Gegenwartsebene in diesem quasi mit der Verhaftung und alles, was danach kommt, also ihre Inhaftierung, sie ist schwanger, sie kriegt ihr Baby und versucht dieses Baby am Leben zu erhalten, bevor sie dann eben an Schafott gebracht wird. Und es gibt eine zweite Ebene, das ist eine rückwärts erzählte Vergangenheitsebene, wo es quasi den Widerstand, der Widerstand quasi nach und nach zu seinem Ursprung, der vor allem dem Kennenlernen mit ihrem späteren Ehemann Hans gezeigt wird. Also die Romantik und so weiter, wie die sich kennenlernen und was sie alles tun für den Widerstand. Also diese zwei Erzählebenen gibt es primär. Es ist ein, vielleicht wichtig zu sagen, retrorealistischer Film mit so einer relativ hässlichen Ästhetik, die quasi ausstellt, dass es möglichst viel um Authentizität geht und um Betroffenheit.
Würdest du da mitgehen, Luca?
Ja, absolut. Also mir ging das auch so, dass es so eine Art von Historienfilm ist, der so sehr stark auf Korrektheit, sage ich mal, achtet, auf historische Korrektheit und ja, sehr stark im Erzählkino irgendwie so verhaftet ist, aber in so einem deutschen Historienfilm irgendwie auch ganz stark. Ich muss sagen, ich fand die ersten mindestens anderthalb Stunden grauenhaft und habe dann irgendwann so ein bisschen noch einen Zugang dazu bekommen, weil ich es dann nicht so uninteressant fand in der Hinsicht, dass es um so eine Heldinnenfigur geht, die eben keine große Widerstandskämpferin gewesen ist, die nicht die große, laute Person gewesen ist, sondern eher jemand, die halt die Flugblätter schreibt und die sich eher im Hintergrund hält. Und ich fand, mir ist ihr Name jetzt leider entfallen, die Hauptdarstellerin hat es auch...
Lisa Fries.
Genau. Die hat es auch gar nicht schlecht gemacht, aber ich finde, ein Großteil des Films ist einfach sehr... sehr bieder und hat dann auch noch in dieser Gefängniskonstellation auch noch so eine seltsame Beziehung zu einer der Wärterinnen irgendwie, die so wie so eine Art von Mitgefühl irgendwie entwickelt für eine, weiß ich nicht, Nazi-Gefängnisaufseherin, die Leute zur Hinrichtung bringt irgendwie. Also das fand ich alles sehr, ja, sehr bieder in der Inszenierung und auch fast schon irgendwie ein bisschen unangenehm anzusehen, ehrlich gesagt, weil, ja.
Also ich hätte jetzt natürlich gerne viele andere Stimmen dazu, weil ich vor allem Fragen habe an den Film. Also mir ist es erstmal ein komplettes Mysterium, wie man auf die Idee kommt, im Jahr 2024 so einen Historienfilm zu drehen. Also tatsächlich würde es mich interessieren, was dahinter steckt, welche Gedanken man sich macht, ob es darum geht, quasi so für Schulklassen vielleicht einen Film zu machen, damit die auch mal dabei sein können, zu sehen, dass es eben auch damals im Widerstand nicht so einfach war. Ich bin mir nicht, also ich stelle mir diese Frage, auch wenn das jetzt so süffisant klingt, ernsthaft, weil Andreas Dresen hat ja wirklich spannende Filme gemacht mit total unterschiedlichen Zugängen zu Körperlichkeit, zu Klassenverhältnissen, zu einem seinen unterschiedlichen Wirklichkeiten und ich verstehe den Zugang hier nicht. Der ist einerseits ebenso sehr historisch und es gibt irgendwie diese Protagonistin, es gibt ihr Kennenlernen mit dem Mann, es ist zum Teil auch geht es auch romantisch zu und körperlich und sinnlich und dann gibt es eben diese extrem triste Wirklichkeit ihrer Inhaftierung und allem, was damit einhergeht. Es gibt diese, die ich irgendwie aber auch wiederum fast schon eher spannend fand, diese Gefängniswärterin, die am Anfang unheimlich hart ist, also ist quasi die härteste am Anfang, die quasi nichts zulässt und dann nach und nach irgendwie ein bisschen weicher wird. Aber was das irgendwie, also dass auch eine Wärterin mal vielleicht weicher wird und vielleicht eigentlich dafür wäre, dass sie doch nicht umgebracht wird, ich weiß auch nicht, was uns das erzählt. Also es ist dann eher das Gute im Bösen oder das die guten Nazis, I don't know. Also es ist ein Film, der viele Fragen aufwirft und glaube ich, der noch... einiges an Diskussionen ermöglichen wird.
Ja, ich glaube, bis zu diesen moralischen Ambivalenzen bin ich gar nicht gekommen, weil mir der Film irgendwie, glaube ich, bis an einem bestimmten Punkt auch einfach mich zu sehr geärgert hat oder zu sehr genervt hat, auch irgendwie in diesem, in diesem Historien-Look irgendwie und in dieser ganzen, ja, ich finde Schulfilm ist eigentlich ganz gut irgendwie in dieser ganzen so schulmeisterlichen Konstruktion irgendwie, die ich aber auch für jemanden wie Dresen eigentlich sehr, sehr unterkomplex fand. Also auch von der Erzählweise her, die irgendwie diese, ich weiß auch nicht genau, was es sollte, dass es rückwärts erzählt wurde und nicht vorwärts quasi irgendwie. Also das fand ich alles sehr unterwältigend.
Ja, Dunja, das klingt nach einem Film, den wir unbedingt nachholen sollten. Gucken mal, wie der noch ins Programm passt.
Ich bitte drum.
Dann beantworten auch alle deine Fragen, Frederik. Es gibt noch einen anderen Film, um den Podcast Alter abzurunden. Vielleicht ganz kurz, wieder nur Frederik und Luca. Ihr habt auch noch einen anderen deutschen Film angeguckt, nämlich den neuen Film von Julia von Heinz. Luca, was ist das für ein Film?
Der Film heißt Treasure mit Stephen Fry und Lena Dunham in den Hauptrollen. Und Lena Dunham spielt eine amerikanische Musikjournalistin, die mit ihrem Vater, der ein Auschwitz-Überlebender ist, quasi zum ersten Mal, also die leben in New York und er kehrt zum ersten Mal gemeinsam mit ihr dann nach Polen zurück und es ist dann so wie eine Art Road-Movie konstruiert, dass sie durch Polen fahren und dort in das Haus kommen, was seiner Familie damals von den Nazis genommen wurde, als er deportiert wurde und sie landen später auch noch sie landen nicht in Auschwitz, sondern sie besuchen auch noch das Vernichtungslager in Auschwitz. Ich habe den gestern Abend um kurz vor 10 irgendwie gesehen und war schon irgendwie, weil ich den letzten Film von Julia Heinz irgendwie gar nicht mochte, hatte ich irgendwie sehr wenig Erwartungen und das, was ich dann gesehen habe, war irgendwie sehr, ich habe es vorhin spektakulär genannt, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr geschmackloser Film, ehrlich gesagt, also es gibt viele geschmacklose Szenen darin, er wechselt ständig ständig den Ton, also er schwankt zwischen so einer Vater-Tochter-Komödie, in der ich Lena Dunham, weil es auch so ein bisschen ihre Paraderolle aus Girls noch ist, auch gar nicht schlecht fand. Dann gibt es eine Szene, also die muss ich unbedingt beschreiben, weil die mich so, ich weiß nicht, wo der Vater in dem Vernichtungslager in Auschwitz steht und beschreibt, wie er deportiert wurde und man hört im Hintergrund so Lagergeräusche und ganz dramatische Musik und in der nächsten es gibt einen Schnitt und er macht irgendeinen Scherz zu seiner Tochter und sowas macht der Film ganz oft, also es ist irgendwie ganz, ganz, ganz ambivalent und ganz, ganz rätselhaft, was das Ganze eigentlich soll, also ob es quasi wie so eine Art von Opfergeschichte, die eben keine traurige Opfergeschichte, sondern mal eine lustige und von so einer Wiedernahme irgendwie von dem, was einem quasi genommen wurde durch die Nazis. Aber ich weiß nicht, Frederik, wie du es gesehen hast, aber ich fand es ganz rätselhaft, was das Ganze sollte.
Ja, also ich glaube, du hast es maximal positiv beschrieben, was da passiert. Also ich habe genau das gesehen, was du beschrieben hast. Das ist nämlich wirklich ein ganz merkwürdiger Film, der ganz viel Pianomusik hat, die unheimlich betroffen machen soll und dann eben diese komischen, komödiantischen Einlagen ständig dazwischen. Stephen Fry habe ich noch nie so schlecht spielen sehen in einer Art von Klamaukrolle, mit ganz viel Traumata belasteten Mannes, der sich eben durch dieses Clowneske versucht, seinem Trauma nicht zu stellen und dann kommt dieses Trauma immer stärker hervor. Lena Dunham wird mit einer Essstörung ausgestattet und der Film versucht da irgendwie auch noch so ein körperliches Verhältnis zu ihr aufzubauen, hat aber gar keine Idee dazu, wie man eine Essstörung inszenieren könnte, außer dass sie eben nur Körner isst und dann plötzlich in den blödesten Situationen, wenn irgendwie das Trauma vielleicht gerade bewältigt zu werden scheint, fängt sie an, auch Fettiges zu essen. Also irgendwie eine ganz krude Mischung.
Auszuspucken.
Ja. Ah, das Ausspucken.
Es gibt diese eine Szene, in der sie Schokolade isst und dann in der nächsten Szene steht sie im Bad und spuckt die Schokolade wieder aus. Das fand ich noch schlimmer, ehrlich gesagt.
Also sie spuckt nicht alles aus. Also es gibt zwischendrin immer wieder die Dinge, die sie nicht ausspuckt. Also es ist ein wirklich aufregender Film in dem Sinne, dass man sich auch da wieder fragt, wie man auf die Idee kommt, sowas zu inszenieren. Amerikaner, die 1991 irgendwie nach Polen reisen und es ist ein auch wieder sehr didaktischer Film, würde ich sagen, der, glaube ich, so einen Zugang versucht, an eine neue Generation zu schaffen. Was heißt es, etwas verloren zu haben als Juden in Polen? Und es ist gleichzeitig ja wirklich ein ständig changierender Film, dem man etwas abgewinnen kann, wenn man, glaube ich, eher so auf Autounfälle steht. Also quasi, man ist irgendwie, man guckt dazu und glaubt seinen Augen nicht. Und das bietet der Film immerhin. Insofern ist es vielleicht dann wiederum der spannendere Film im Verhältnis zu dem Dresen, ja.
Naja, ich habe auch gestern im Kino gesessen und habe, glaube ich, wirklich lange versucht, dem Film so entgegenzukommen und zu sagen, okay, irgendwas steckt in dieser Seltsamkeit doch irgendwie drin, was vielleicht interessant sein könnte. Ich glaube, für mich war es ein bisschen vorbei in diesen beiden Szenen, die auch nie wieder thematisiert werden, in denen Lena Dunham sich so eine Lagernummer auf ihrem Bein tätowiert, selbst tätowiert, was überhaupt nicht mehr vorkommt in dem Film, was ich auch, also... Ich weiß nicht, und sie liest auch die ganze Zeit irgendwie so, also es ist, vielleicht noch ein Gedanke dazu, das Einzige, was ich vielleicht so ein bisschen gesehen habe, war so eine Frage von so verschiedenen Gedenkkulturen, also Lena Dunham versucht halt, um ihre verstorbene Mutter zu trauern, die ein paar Jahre vor der Filmhandlung quasi gestorben ist, die gemeinsam mit dem Vater Auschwitz überlebt hat, und sie tut das, indem sie die ganze Zeit Bücher über die Shoah liest und ein Buch über Rudolf Höss und sich im Shop in Auschwitz dann DVDs kauft und so weiter. Und ihr Vater möchte das halt quasi alles so irgendwie hinter sich lassen. Das fand ich zumindest, habe ich gedacht, okay, für so eine Diskurs von so Gedenkkultur, aber es geht einfach alles ganz in dieser ganzen Seltsamkeit unter. Also
man muss vielleicht noch als Letztes sagen, dass es eine Romanadaption ist und in dem Roman, den ich nicht gelesen habe, aber jetzt nachgeschaut habe, gibt es noch eine Ebene, die ganz spannend ist, und zwar begleitet die beiden auf ihrer Reise ein Gespenst von Rudolf Höss. Also es gäbe quasi noch mehr Merkwürdigkeiten, die im Film aber ausgespart wurden. Ob man es bedauern muss oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, nach unserer Beschreibung kriegt man Lust, den Film zu sehen. Insofern haben wir alles richtig gemacht.
Ja, ich würde auch sagen, also ich habe es nicht bereut, den gesehen zu haben. Ich glaube, man würde den viel eher empfehlen zu gucken als den Dresen-Film, ehrlich gesagt, weil in dem, glaube ich, mehr drinsteckt, was man damit machen kann, als in dem Dresen-Film.
Ja, da sind wir doch richtig nur zu einem Fazit gekommen. Sehr schön. Und auch wenn wir noch lange nicht alles ausgespuckt haben, was wir hätten sagen können, kommen wir hiermit zum Ende dieser Folge und sehen uns morgen wieder.
Tschüss. Tschüss.
Framing. Der Filmpodcast von kritik.de.